herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Kindern eine Chance geben, ein Essen, Hilfe bei Hausaufgaben und Raum zum Spielen, aber vor allem Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit. Das war das Ziel, mit dem Bernd Sigel die Arche gegründet hat, vor fast 30 Jahren. Jetzt zieht er Bilanz und stellt fest, für Kinder in Deutschland ist es nicht besser, sondern schlechter geworden. Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Und was das heißt und was jetzt dringend passieren muss, darüber reden wir. Herzlich willkommen, Arche-Gründer, Leiter, Theologe und Pädagoge Bernd Sigelko. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Die meisten oder ganz viele Kinder nennen Sie Papa Bernd. Was bedeutet Ihnen das?
Na, auf der einen Seite ist das ein Armutszeugnis, dass fremde Kinder zu einem fremden Mann Papa sagen. Das ist auch gefährlich. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch in unserer Gesellschaft immer mehr Kinder, die alleine sind, unsere Mitarbeiter. Und davon haben wir 360. Bekommt ein Neuer in die Arche, dann fragen alle 10.000 Kinder die Mitarbeiter, wie lange bleibst du? Weil sie keine Konstanten mehr haben. Mhm. Und Papa Bernd bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, da ist eine Konstante, da ist jemand, der uns etwas gibt, was wir vielleicht auch manchmal zu Hause nicht bekommen.
Klingt aber auch nach persönlicher Beziehung. Wie persönlich oder zu wie vielen Kindern gibt es so eine persönliche Beziehung?
Also erstmal ist der Schlüssel zum Herzen eines Menschen, vor allem eines Kindes, Liebe und Beziehung und nicht ein Programm. Und da macht die Arche vielleicht auch einen ganz großen Unterschied, indem wir nämlich versuchen, professionelle Nähe zum Kind zu haben und nicht Distanz, mhm. weil Kinder saugen das natürlich auch auf, wenn sie ernst genommen werden, wenn man ihnen zuhört. Und dann geht es nicht in erster Linie darum, dass wir mit ihnen Fußball spielen oder Gesellschaftsspiele, sondern dass wir ihnen zuhören. Und dann hat man natürlich auch ganz schnell den Kontakt zu Kindern. Und Kinder, die zu unseren Mitarbeitern Papa, Mama oder Tante oder Schwester oder sonst was sagen, die haben diese Beziehung. Und für uns sind unsere Mitarbeiter auch nicht in erster Linie Pädagogen, sondern eben ein Teil des Lebens dieser Menschen, mit denen wir zu tun haben und auch mit ihren Eltern.
Sie selbst als Gründer, Sie haben selbst 6 Kinder. Waren die eigentlich jetzt, mittlerweile sind Sie erwachsen, aber waren die früher auch manchmal eifersüchtig?
Na klar, meine Kinder, als sie in der Teenagerphase waren, gab es immer so eine Woche, wo sie zu allen Kindern gesagt haben, das ist nicht dein Papa, das ist mein Papa. Aber vor einiger Zeit hat eine meiner Töchter in ihrer Ausbildung gesagt, genau das erzählt und sagt sie, aber heute möchte ich Erzieherin werden, weil ich das Gleiche für Kinder sein möchte wie mein Vater. Mhm. Und das macht mich auf der einen Seite stolz, auch wenn ich nicht gewollt habe, dass der Großteil meiner Kinder in der Arche arbeitet. Aber auf der anderen Seite ist es schön, dass die Kinder auch dem folgen, was sie vorgelebt bekommen haben.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Kindern der ersten Stunde?
Also schon manchmal sehr herausfordernd, wenn 2 Meter große 35-jährige Kerle mir auf den Rücken springen und sagen, hallo Papa. Also wir verlieren irgendwie auch nie so richtig den Kontakt zu den Kindern, die uns auch ein bisschen näher waren. Vor kurzem kam ein junger Mann, der war vielleicht 25, zu mir und sagte, hallo Bernd, kennst du mich noch? Ich war jetzt 5 Jahre im Knast, hättest du das von mir erwartet? Habe ich gesagt, ja, ich kannte dich ja als Kind. Und war jetzt noch völlig entsetzt, dann haben wir zusammen gelacht. Aber irgendwie verliert man den Kontakt nicht, weil wir sind ja auch eine große Familie.
Und ich glaube, diese Familiäre ist wahrscheinlich auch das, was Sie so alle aneinander bindet. Das wirkt ja alles sehr emotional bei Ihnen.
Naja, die Kinder haben natürlich Probleme und Herausforderungen in ihrem Leben. Und wenn es Menschen gibt, die ihnen zuhören, die jedes halbe Jahr eine Zeugnisparty machen und jedes Kind für sein Zeugnis ein Geschenk bekommt und wir dann sehen, du hast 4 Fünfen auf deinem Zeugnis, lass uns mal daran arbeiten, dass du im nächsten Halbjahr da 4 Vieren hast und wir das auch schaffen mit dem Kind gemeinsam, dann wissen die Kinder, dass wir ihre Potenziale erkennen und dass wir an sie glauben.
Sie unterstützen oder haben auch in diesen ganzen 30 Jahren Tausende schon unterstützt. Haben Sie eine Zahl, wie viele bei Ihnen waren in den Einrichtungen?
Also wir haben jetzt derzeit Kontakt zu etwa 10.000 Kindern in Deutschland. Also wir haben bestimmt nach 30 Jahren bestimmt schon 100.000 Kinder gesehen und erreicht. Ob wir sie alle verändern konnten, ihnen allen helfen konnten, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir haben viele tolle Geschichten, wo wir sagen müssen, für jedes Kind lohnt es sich.
Eine, der haben Sie sehr geholfen und die ist Ihnen auch sehr dankbar für den Lebensweg, den sie auch dank der Unterstützung der Arche einschlagen konnte. Und die möchte jetzt einfach gerne mal Danke ganz persönlich sagen.
Hallo Bernd, ich habe heute das Privileg bekommen, mal Danke sagen zu dürfen. Und ich glaube, man kann nie oft genug Danke sagen. Deswegen danke, danke, danke für deine Liebe, für deine Vision, für dein Ziel, für deinen Schweiß, für deine Tränen. Ja, ich glaube, die Arche ist vor allem ein Ort der Hoffnung. Habe ich so im Reflektieren jetzt auch auf diese Videobotschaft gemerkt, dass wo wirklich Wärme gelebt wird, wo Liebe gelebt wird und wo einfach so viel Gutes sein darf in so einer herausfordernden Zeit oder auch in so einer herausfordernden Welt. Und Danke, dass ja, du dich auf den Weg gemacht hast, um diesen Ort zu schaffen und dass so, so viele tolle Mitarbeiter wirklich und Leiter und Leiterinnen Teil von diesem Projekt werden durften und ja, echt gute Dinge entstehen dürfen.
Jetzt wird es schwer zu antworten.
Das glaube ich. Ich war auch so berührt, als ich das zum ersten Mal gerade gesehen habe, vor ein paar Stunden bei der Vorbereitung Leonella Kahner, die bei Ihnen in der Arche war und aus der eine ganz tolle Frau geworden ist und die selbst mittlerweile Sozialpädagogin auch ist, für die Arche arbeitet.
Und aus der Arche in Berlin und arbeitete in der Arche Hamburg. Das ist schon sehr bewegend, dass wir bei vielen Kindern es geschafft haben, sie gesellschaftsfähig zu machen. Aber auch, dass viele von ihnen heute in der Arche arbeiten und die Kinder natürlich ganz anders verstehen als ein Sozialpädagoge, der aus der heilen Welt kommt. Und die Kinder dann auch, geht mir ja auch ähnlich, die Kinder sagen auch, du verstehst uns, weil du auch mal so geliebt hast wie wir. Und es tut natürlich gut, dieses Feedback zu bekommen. Auf der anderen Seite spornt das natürlich auch an, weiterzumachen, weil wir haben Hunderttausende von Kindern, die in großen Schwierigkeiten in Deutschland leben. Und ich sage mal, viele Kinder haben nicht das Privileg, eine Arche in ihrer Nachbarschaft zu haben, eine Familie, die ihre Familie unterstützt.
30 Jahre oder fast 30 Jahre ist ja auch so ein Moment, wo man sagt, da kann man auch mal wieder Bilanz ziehen und so zurückblickend. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Veränderungen in diesen 30 Jahren?
Die größte Veränderung ist die Blindheit unserer Politiker, die einfach nicht es auf die Reihe bekommen, das Thema Kinderarmut in den Griff zu bekommen. Ich möchte, mein größtes Lebensziel ist, die Arche zu schließen, um den Kampf gegen Kinderarmut zu gewinnen. Aber das passiert nicht, weil wir Menschen haben, die die Rahmenbedingungen für unsere Kinder nicht verändern. Wir haben ein immer schlechteres Bildungssystem. Berlin, da wo die Hauptarche ist, liegt immer an vorletzter Stelle bei jeder PISA-Studie, obwohl wir mehr Geld als jedes andere Bundesland für die Bildung ausgeben. Wir haben Kinder, die gehen nach Hause und haben Hunger. Wir haben immer mehr Kinder, die gehen bewaffnet in die Schulen, weil sie Angst haben vor Mobbing und vor Gewalt. Und das wächst und wächst und wächst und immer mehr alleinerziehende Mütter leben in Perspektivlosigkeit, die zwar vom Bürgergeld leben, aber denen man noch so viel Geld geben kann, was ihre Probleme nicht löst, weil sie keine Perspektive und Würde in dieser Gesellschaft empfangen, weil man immer nur alimentiert, anstatt subventioniert. Wir haben viele Tausende von Müttern, die gehen 30 Stunden in der Woche arbeiten und müssen dann noch trotzdem aufstocken durch Bürgergeld und müssen dann zum Jobcenter laufen. Und das macht ja was mit diesen Menschen. Anstatt dass das Jobcenter das Geld an den Arbeitgeber überweist und man wieder für seine Arbeit belohnt wird und die Kinder auch in ihren Eltern ein Vorbild sehen. Und da bleibt eben viel auf der Strecke. Und die Lösungen könnten so einfach sein, aber die Berater unserer Politiker sind wahrscheinlich die Falschen oder man hört nicht zu.
Kinderarmut, wie genau würden Sie das definieren? Ist das nur ein monetäres Thema oder Problem?
Es gibt ein schönes Beispiel aus der Arche. Wurde mal ein Junge von einem Reporter gefragt, ihr seid doch arm. Hat gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und er ist glücklich, will er damit sagen, aber es fehlen eben viele Ressourcen. Das größte Problem der Kinderarmut ist diese fürchterliche Chancenungleichheit. 5% aller von Bürgergeld lebenden Kinder machen überhaupt nur das Abitur. Das heißt, nicht jedes Kind muss das Abitur machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber was heißt das? Das heißt, die Chancen, die diese Kinder haben, sind minimal. Wir haben ein Bildungs- und Teilhabepaket in Deutschland. Da bekommen Kinder 150 Euro für zum Beispiel Nachhilfe. Aber außerschulische Nachhilfe kostet 10 Euro die Stunde. Wie oft soll das Kind zur Nachhilfe gehen und wie viel Förderung bekommt dieses Kind? Und es könnte einfacher sein. Die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben, ist nicht ein Bodenschatz, sondern sind Kinder. Und trotzdem schaffen wir es nicht, die Kinder so zu fördern, dass sie gesellschaftsfähig sind, dass sie ihre Schulabschlüsse schaffen. Wir haben 50.000 Kinder in Deutschland jedes Jahr, die ihren Schulabschluss nicht schaffen. Und die Bundesregierung schreit, wir brauchen 60.000 Fachkräfte. Und wir sind das Land der Dichter und Denker. Und wir versagen an unseren eigenen Kindern. Und das ist eine Katastrophe.
Sie sprechen ja auch von einem Verbrechen, was wir tatsächlich an den Kindern verüben.
Ja, ich habe dazu ein Buch geschrieben, das Verbrechen an unseren Kindern, weil unterlassene Hilfeleistung ist ein Verbrechen. Und wir haben seit 2001 einen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 2001 hatten wir 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Heute haben wir fast 4 Millionen, obwohl die Geburten zurückgegangen sind. Und da fragt man sich, warum hat man nicht nachjustiert? Warum hat man nicht unterstützt? Warum hat man nicht investiert? Und hier geht es nicht in erster Linie um Geld. Denn wir geben ja mehr Geld aus als jedes andere Land für Sozialleistungen. Und trotzdem kommt das Geld scheinbar nicht an. In jedem Wirtschaftsunternehmen wird privatisiert und nur das Beste wird bezahlt und unterstützt. Wir machen das aber nicht. Wir lassen unsere Kinder auf der Strecke und wir verlieren eine Generation nach der anderen.
Umso wichtiger, dass es die Arche gibt, auch wenn Sie sagen, Sie würden sich wünschen, dass es sie nicht gibt, natürlich. Aber es gibt uns deutschlandweit glücklicherweise mittlerweile 33 Archen. Die in Bremerhaven ist gerade mal 4 Monate alt. Und mein Kollege Lars Kaufmann war zur Eröffnung da und ist jetzt noch mal hingefahren, um zu sehen, wie die Arche ankommt und um uns einen Einblick in den Alltag des Vereins zu geben.
Jetzt ist Reaktionsvermögen gefragt.
Ah, oh, Mohammed ist hingefallen. Du bist leider raus.
Denn wer sich jetzt noch bewegt, ist nicht mehr dabei beim Stopptanz.
Ja, ihr passt sehr gut auf alle.
Wer hier in der Arche Bremerhaven gerade mitmacht, jeden Tag verschieden.
Nadja, da kam noch ein kleiner Zucker hinterher. Jakob ist leider raus, du hast dich noch bewegt. Aaron, du hast vergessen, dass du dich nicht bewegen darfst. Weiter geht's. Ich bin auch immer selber wieder erstaunt, wie viele Kinder man kennt. Aber manche Kinder kommen halt jeden Tag und dann ist halt, also denkt man nicht mehr drüber nach, wie die Kinder heißen. Das ist dann einfach, ja, sind Teil der Arche.
Teil der jüngsten von insgesamt 33 Archen in Deutschland. Die in Bremerhaven öffnete Ende Mai.
Richtig gut. Gut gemacht.
Sehr schön.
Die Arche ist jetzt echt.
Jetzt ist die Arche echt.
Und sie wird echt gebraucht. Schließlich ist Bremerhaven eine der ärmsten Gemeinden Deutschlands. Zeigt sich auch an den Zahlen hier.
Wir haben jetzt noch mal ganz konkret Kinder gezählt und haben festgestellt, dass wir um die 150 verschiedene Kinder über den Monat im Haus hatten. Was uns, glaube ich, schon selber auch überrascht hat, dass es doch so viele waren. Aber es ist auch total schön, dass andere Kinder ja auch ihre Freunde mitbringen und sich scheinbar wohlfühlen.
Wohlfühlen heißt hier mittags ein warmes Essen. Spaß gemeinsam beim Spielen. Und Kreativität beim Basteln.
Das ist mein Igel.
Alles viel mehr als nur ein Zeitvertreib.
Ganz viele Kids brauchen diese 1-zu-1-Betreuung, brauchen ganz viel Einzelaufmerksamkeit, was völlig in Ordnung ist. Das können wir gerade noch nicht so leisten. Aber es ist richtig cool, dass richtig viele sich schon engagieren und Zeit investieren hier in die Kinder und regelmäßig da sind. Ganz vieles wäre nicht möglich. Viele Räume könnten wir nicht aufmachen, wenn die Ehrenamtler nicht mit da wären.
Zu wenige Ehrenamtliche hieße auch weniger kostenlose Hausaufgabenhilfe. Wie heute von der angehenden Lehrerin Anne.
Passt das?
Nee. Okay.
Male das Lösungswort. Ja. Hampelmann.
Wenn man hier reinkommt und die Kinder einen sehen, die dann total begeistert sind und ein Strahlen im Gesicht haben, weil sie mich dann sehen oder auch die anderen sehen, das ist natürlich nicht nur auf mich bezogen. Es ist einfach sehr schön.
Und so gibt die Arche hier nicht nur den Kindern etwas, sondern auch denen, die sich um sie kümmern.
Okay, ihr habt alle 4 gewonnen. Nitschewan, Alice, Alaach, André und Zeynep.
Wer weiß, wer am Montag beim Stopptanz vorne liegt.
Ja, die Arche in Bremerhaven, das jüngste Baby in der Arche-Familie. Wie haben Sie gerade drauf geschaut? Was haben Sie empfunden? Gibt es da auch was wie Stolz, dass Sie sagen, Mensch, wir haben wieder geschafft, eine Einrichtung zu eröffnen?
In Bremerhaven hat ja die höchste Kinderarmut von ganz Deutschland. Und eigentlich war das so ein bisschen ein Wunsch zu sagen, wir wollen nicht nur in Berlin und in Hamburg und in den großen Metropolen, sondern wir wollen dahin gehen, wo es wirklich brennt. Und alleine 150 Kinder in 4 Monaten zu erreichen, die Arche schon ein Stück als ihr Zuhause sehen, ist schön, erschreckend zugleich. Und natürlich macht es auch stolz zu wissen, wir sind genau da, wo es brennt und wir löschen diesen Brand und helfen da, wo Hilfe gebraucht wird. Und man sieht es an den Kindern, sie sind glücklich und das ist das Wichtigste überhaupt.
Mhm. Aber wir haben gerade auch gehört, dass sie viel 1-zu-1-Betreuung, Einzelaufmerksamkeit brauchen. Das bedeutet natürlich auch viele, die sich engagieren, auch Ehrenamtliche, haben Sie davon genügend?
Nein, man kann gar nicht genug haben. Dann bräuchten wir 10.000 Mitarbeiter. Wir haben 360 Angestellte und 300 Ehrenamtliche. Und wir suchen deutschlandweit händeringend nach Menschen, die mit ihrem Herz am Kind arbeiten, das Kind fördern und unterstützen. Und natürlich braucht das Kind eine 1-zu-1-Betreuung, wenn man das Wort Betreuung überhaupt gebrauchen darf, weil wir unterstützen und leben miteinander. Wir betreuen ja nicht. Wir sind ja kein Dienstleister in dem Sinne. Das ist herausfordernd, sag ich mal. Aber trotzdem sind die Kinder glücklich. Und am Ende des Tages nehmen sie den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Arm und sagen Tschüss, bis morgen. Und jeder weiß, ich bin ein Teil der Problemlösung. Leider nimmt man manchmal auch die Probleme mit nach Hause, weil die wir haben jetzt die glücklichen Kinder gesehen. Mhm. Wir haben eben auch die ganz anderen fürchterlichen Situationen, wo man eben noch viel mehr tun muss, als in der Öffnungszeit zu unterstützen.
Mhm. Nehmen Sie denn jedes Kind?
Jedes Kind ist in der Arche herzlich willkommen. Und wenn das Kind essen möchte, dann darf es mitessen. Ob es bedürftig ist oder nicht, hat es Hunger, ist es ja irgendwo auch bedürftig. Allerdings kommen schon in eine Einrichtung wie die Arche nicht die privilegierten Kinder, die von einem Verein in den anderen geschleppt werden oder vom Klavierunterricht zum Reitunterricht geschickt werden.
Hätten Sie sich als Kind eine Arche gewünscht?
Ich hätte mir sicherlich eine Arche gewünscht. Allerdings war ich einmal als Kind in einem Jugendclub und da gab es irgendwie keine Bezugsperson. Ich habe da Tischtennis gespielt, bin wieder rausgegangen und das war's. Es gibt ja viele Einrichtungen. Mhm. Aber das, was vielleicht den Unterschied macht, ist das Herz. Und da gibt es auch viele von, die mit ihrem Herz arbeiten. Und wenn das beim Kind ankommt, dann hätte ich mir das als Kind gewünscht. Denn das ist ja das, was mir auch gefehlt hat.
Sie haben es angedeutet, in Ihrer Biografie gibt es eben auch ganz viel Trauer, was Sie erlebt haben. Ihre Mutter hat Sie mit 6 Jahren verlassen, stand da mit 2 Koffern und hat gesagt, ich gehe jetzt oder so ähnlich. Können Sie noch mal die Situation uns erzählen, wie das damals für Sie als Kind war, was Sie da erlebt haben?
Also das, an was ich mich erinnern kann, war, ich war ein kleines Kind. Ich war zu Hause alleine, meine Mutter sagte, ich gehe jetzt und sie ging. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, mein Vater war auf Arbeit, mein Bruder in der Schule. Und ich war irgendwie gefühlt ganz alleine, hoffnungslos verloren. Und so fühlte ich mich auch. Und in dem Moment, wo meine Mutter wegging, mein Vater wollte eigentlich keine Kinder, der hat sich auch gar nicht so für uns interessiert, obwohl wir eigentlich bei ihm aufgewachsen sind. Der arbeitete den ganzen Tag, um seine Schulden irgendwie in den Griff zu kriegen. Meine Großmutter wurde vom Krebs zerfressen. Und als meine Mutter ging, gab es keine Emotionen mehr. Es gab nur den Existenzkampf. Und wenn ich nicht gut in der Schule gewesen wäre und hätte lernen müssen, dann wäre wahrscheinlich aus mir auch nichts geworden. Aber da mir alles zugefallen ist in diesem Punkt und irgendwann ein Mensch in mein Leben getreten ist, als ich 16 war und mich gefragt habe, ob ich wüsste, dass es jemand gibt, der mich liebt, dann fiel der Groschen runter und ich merkte, ja, genau das fehlt mir. Der sprach von Gott, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und an diesem Tag, damals war ich 16, habe ich mich entschieden, Christ zu werden und was für Kinder zu tun. Das mit dem Christsein hatte eine große Herausforderung für mich, weil das kannte ich alles nicht und ich war nun ganz anders, als man sich einen Christen vorstellt. Aber das mit den Kindern, das habe ich von dem Tag ernst genommen und habe dann seitdem für Kinder mich eingesetzt und unterstützt und Kinderprogramme gemacht. Und das ist bis heute geblieben, diese Liebe und diese Leidenschaft eben.
Aber dass die Mutter vor einem steht mit gepackten Koffern und sagt, ich gehe jetzt und dann wirklich geht, ist sie jemals wiedergekommen oder haben Sie noch danach noch mal Kontakt gehabt oder?
Ich habe heute auch Kontakt zu meiner Mutter. Ich habe den Kontakt auch bewusst gesucht. Natürlich ist ja irgendwas in der Biografie passiert, dass meine Mutter gegangen ist. Sie ist ja nicht einfach gegangen, weil sie gesagt hat, ich will meine Kinder nicht, die sind blöd. Sondern die Ehe hat einfach nicht funktioniert. Und die haben beide ihre Probleme gehabt. Und meine Mutter ist dann den Weg gegangen, der für sie am einfachsten war. Natürlich auch nicht unbedingt in dem Wissen, was mit ihren Kindern wird, wobei sie natürlich auch sicherlich vertraut hat, es gibt einen Vater und es gibt eine Großmutter, die das Problem handeln können. Aber das war ja eben nicht so. Und natürlich habe ich heute einen ganz guten Draht zu meiner Mutter.
Oh, wie schön.
Wir sehen uns immer mal wieder. Und ja, natürlich ist es eine Herausforderung. Es ist nicht die Mutter, die man hat, bei der man sich abends eingekuschelt hat als Kind. Sicherlich habe ich ein ganz anderes Bild von meiner eigenen Mutter als von einer Mutter. Aber Kinder sind ja letztendlich auch Gewohnheitstiere und lernen damit klarzukommen, was ihr Leben beinhaltet. Und natürlich beschäftigt mich das bis heute auch, das Nicht-Geliebtsein vom Vater und die herausfordernde Kindheit, die prägt ein Leben natürlich auch. Aber ich bin froh, dass ich Gott gefunden habe auf dieser Seite als einen liebenden Vater, den ich ebenso nicht kannte. Und ich bin sehr froh, dass ich einen Weg gehen kann, dass ich aus meiner Erfahrung eben auch was vermitteln kann, was vielleicht jemand nicht vermitteln kann, der diese Erfahrung nicht gemacht hat.
Sie sagten ja auch, das ist das, was die Kinder auch spüren, dass sie einer von ihnen sind, der eben auch so einen schweren Weg, einen schweren Startbedingungen hatte, die es einfach sehr schwer machen.
Ich hatte jahrzehntelang nichts von meinem Vater gehört. Und als er dann gestorben war, bekam ich vom Notar einen Brief. Ich wusste, ich erbe nichts, aber ich hatte gehofft, dass ich in diesem Brief irgendwie lese, dass mein Vater uns doch geliebt hat. Und da stand drin, dass mein Vater nicht wollte, dass mein Bruder und ich erfahren, dass er überhaupt gestorben ist. Und ich wusste, es gab keine Liebe von meinem Vater. Mhm. Und an dem Tag hatte ich ein Kinderprogramm in der Arche Berlin zu halten und sollte den Kindern die Geschichte erzählen. Und ich war natürlich so entsetzt, ich war schon über 50 und trotzdem war ich völlig entsetzt darüber. Und ich habe das den Kindern erzählt, weil es mich so bewegt hat. Und anschließend kamen fast alle Kinder und haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, wir wissen, was du empfindest, das kennen wir. Mhm. Und das gab natürlich Trost. Auf der anderen Seite kommen die Kinder dann eben auch und sagen, du verstehst mich, bitte hilf mir.
Was für eine Geschichte. Also umso mehr Respekt zu dem, was Sie daraus gemacht haben und dass Sie die Eiche gegründet haben.
Ich habe viele gute Mitarbeiter, die darf ich auch stolz sein.
Ja, sowas geht nur im Team, aber trotzdem braucht es immer den einen, der startet. Und apropos Start, unsere Startbedingungen im Leben sind ja sehr unterschiedlich. Und damit leider auch unsere Chancen. Die Weichenstellung für unsere Bildungs- und damit Lebensweg beginnt schon in der Kita. Julia Lunau.
Du kannst alles werden, was du willst. Du musst es nur wollen. Stimmt das eigentlich? Unsere Chancen im Leben hängen bedeutend davon ab, woher wir kommen und welchen Beruf unsere Eltern haben, sagt Professor Dr. Olaf Köller vom Bildungsforschungsinstitut IPN an der Uni Kiel.
Natürlich haben wir immer Kinder, die es schaffen, obwohl sie aus schwierigen Familienverhältnissen kommen. Aber zumindest im Mittel sehen wir ganz klar, wer privilegiert aufwächst, wer in Wohlstand aufwächst, der hat größere Lebenschancen.
Anlass, sich das mal genauer anzusehen, am Beispiel unseres Bildungssystems. Ein Kind einer bildungsnahen und ein Kind einer bildungsfernen Familie. Die erste Station unserer Ausbildung, die Kindertagesstätte. Ein geeigneter Ort, um den sozialen Umgang mit anderen Kindern zu lernen. Die ersten Zahlen, Buchstaben und die deutsche Sprache.
Letztendlich bringen die bildungsnahen Familien ihre Kinder sehr früh in die Kita. Das sind häufig Akademiker in den Haushalten, in denen natürlich auch Frau wie Mann arbeiten gehen und die natürlich angewiesen sind, auch auf frühe Betreuung ihrer Kinder. Und sie können auch besser mit den bürokratischen Hürden umgehen, die sich dabei stellen. Familien, die eben bildungsfern sind, gehen diesen Weg in der Regel sehr viel später. Eben typischerweise erst nach dem dritten Geburtstag, wenn die Kinder dann eben in die 3- bis 6-jährigen Betreuung kommen.
Unter anderem dadurch ergebe sich oft für diese Kinder schon bei der Einschulung ein Entwicklungsrückstand von 1,5 bis 2 Jahren, so Professor Köller. Die nächste Station, die Grundschule. Hier sorgen die bildungsnahen Eltern meist dafür, dass ihr Kind auf eine Einrichtung geht, die einen guten Ruf hat, mit qualifizierten Lehrkräften, die sich aufgrund des Fachkräftemangels die Schulen selbst aussuchen können. Das Kind einer bildungsfernen Familie hingegen geht oft auf eine Schule mit einem hohen Migrationsanteil, wo teilweise bis zu 20 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Die Lehrer sind häufiger Quereinsteiger. Es fallen mehr Stunden aus, so Professor Köller.
Was wir sehen, ist, dass die Unterschiede in den Leistungen dadurch weiter zunehmen. Wenn ich jetzt mal die Lesekompetenzen unserer Kinder nehme, 25% unserer Viertklässler haben, die eigentlich nicht lesen können. Gleichzeitig fehlt ihnen auch jegliches Zahlenverständnis. Also so Beispiele, dass was ganz Banales, dass sich 5 zusammensetzt beispielsweise oder dass man 5 teilen kann in 3 plus 2. Diese Probleme, mit denen sie die 4. Klasse verlassen, setzen sich dann nahtlos fort in der Sekundarstufe 1. Denn wenn sie das Rüstzeug der Grundschule nicht beherrschen, können sie nicht weiterlernen.
Die weiterführende Schule. Wer kommt aufs Gymnasium? Studien zeigen, selbst wenn beide Kinder die gleichen mittleren Leistungen erbringen, bekommt das Kind mit akademischem Hintergrund bedeutend häufiger eine Gymnasialempfehlung. Warum? Vielleicht zeigt sich das andere Kind nicht so selbstbewusst oder die Lehrkräfte haben Sorge, dass es zu Hause an Unterstützung beim Lernen fehlt. Fakt ist, haben die Eltern kein Abitur, kommen nur 28,2 gegenüber 75,3% aufs Gymnasium. Das Fazit des Experten.
Das System muss lernen, dass der Wohlstand, aber auch die Stabilität der Gesellschaft davon abhängt, ob Bildung für möglichst alle gelingt. Letztendlich müssen wir, glaube ich, sehr stark akzeptieren, dass wir eine große Gruppe mittlerweile in Deutschland haben, die sozial benachteiligt sind, die fast von der Geburt an bis zum Übertritt in die berufliche Erstausbildung zusätzliche Unterstützung brauchen.
Wahnsinnig frustrierend. Kann man dazu nur sagen, oder? Zumal doch dieses Thema seit vielen Jahren bekannt ist. Ich glaube, das Gefühl, wir reden eigentlich seit 70er Jahren darüber. Wie erleben Sie das?
Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir sind das Land der Dichter und Denker und wir schaffen Versager. Das darf ja nicht sein. Und warum gibt es überhaupt Brennpunktschulen? Warum gibt es überhaupt diese selbstgemachten Ballungsgebiete, die ich fast als Ghettos bezeichnen möchte? Und wir haben es gerade im Bericht gesehen, wir haben Schulen mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Warum verteilen wir die Kinder nicht auf verschiedene Schulen oder auf verschiedene Klassen? Wir haben ja in Berlin zum Beispiel ein kostenloses Nahverkehrsticket, würde ganz schnell gehen, dass ein Kind sich in den Bus setzt und 10 Minuten fährt und ist in einer anderen Schule. Und wir haben einfach das Problem, dass wir ein Schulsystem haben, das sich nicht am Kind orientiert, sondern das Kind muss sich am Schulsystem orientieren. Und wir schulen schulnah ein, also da wohnortnah ein und sagen nicht, okay, die Eltern können sich die Schule aussuchen. Und wir haben immer mehr Menschen, die mit diesem System nicht zufrieden sind und die das Geld haben, schicken ihre Kinder auf die Privatschulen. Und auf der Strecke bleiben letztendlich die Kinder, die das Nachteil haben und die nicht nur bildungsfern sind, sondern die eben in diesem Gebiet wohnen. Nehmen wir einfach mal die ganzen geflüchteten Menschen, die zu uns kommen. Die werden ja nicht untergebracht in Gebiete, wo die meiste Wohlstandsgesellschaft wohnt, sondern tatsächlich wieder im Ballungsgebiet. Und dadurch werden die Probleme noch größer. 50.000 Schülergänger schaffen ihren Schulabschluss nicht. Das können wir uns nicht leisten, anstatt die Kinder zu fördern. Wir als Arche, wir sind ja ein spendenfinanziertes Werk. Wir setzen mittlerweile Lerncoaches an Schulen ein, die Kinder aus dem Unterricht nehmen, weil sie nicht mehr mitkommen, um sie parallel zum Unterricht zu fördern. Das müsste eigentlich das Bildungssystem leisten, tun sie aber nicht, weil sie einfach überfordert sind. Dann haben wir in Ballungsgebieten einen Lehrer alleine, ohne zusätzliche Lehrkräfte, der 25 verhaltenskreative Kinder unterrichten muss. Was macht er? Er orientiert sich am mittleren Durchschnitt und starke und schwache Kinder bleiben gleichsam auf der Strecke. Und das geht natürlich nicht.
Sie erleben ja auch, dass es anders gehen kann, wenn man manchmal nur nur kleine Unterstützung gibt. Sie haben ein schönes Beispiel auch in dem Buch von einem Mädchen. Vielleicht erzählen Sie das.
Naja, unsere Kinder haben ja alle Potenziale. Aber diese Potenziale müssen erstmal erkannt werden. Zu Hause wird das häufig nicht geschehen, weil die Eltern selber überfordert sind. Der Lehrer ist auch überfordert. Also wer sieht die Potenziale? Und sehen wir die Potenziale an Kindern, dann können wir sie unterstützen und fördern und das Kind zu Erfolgserlebnissen bringen. Nehmen wir das Beispiel der Rüttli-Schule in Berlin. Die ist durch die ganzen Medien gegangen und war eine fürchterliche Schule. Und dann hat man Geld in die Hand genommen, hat die Schule verändert. Und auf einmal ist sie eine Vorzeigeschule und alle tigern hin und gucken sich diese Schule an. Und genauso ist mit einem Menschen. Wenn ich in einen Menschen etwas investiere, dann bekomme ich etwas raus. Wir alle sagen, Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Aber es ist meiner Meinung nach die größte Lüge. Kinder sind die Gegenwart der Gesellschaft. Und was ich heute nicht investiere, kann ich nicht als Zukunft bezeichnen. Natürlich bekomme ich immer ein Ergebnis. Wir geben immer mehr Geld für Strafvollzug aus oder für Drogenentzug, wenn die Kinder älter werden. Oder wir zahlen letztendlich dann das Bürgergeld. Anstatt heute in Kinder zu investieren und zu sagen, wir müssen heute alles geben, dass aus diesem Kind ein gesellschaftsfähiges Kind wird, das mal arbeiten geht und seinen Beitrag leistet, unsere Renten vielleicht auch bezahlt. Wenn wir das nur als wirtschaftlichen Faktor nehmen, haben wir schon genug Mühe, etwas zu tun. Wenn wir aber das Kind als Individuum sehen, dann braucht es tatsächlich ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, so wie es das afrikanische Sprichwort sagt. Aber wir brauchen einen anderen Fokus. Den Fokus nicht darauf, es gibt Kinderarmut und es gibt eine bildungsferne Schicht, sondern es gibt ein Kind, einen Menschen. Und für den Menschen muss ich bereit sein, etwas einzusetzen. Und da fehlen eben die Rahmenbedingungen. Da erstaunt man immer wieder und sagt, oh, wir sind so schlecht im Vergleich, im internationalen Ranking, was das Thema Bildung betrifft. Der Europarat hat Deutschland angemerkt, dass wir zu langsam sind in der Bekämpfung der Kinderarmut, obwohl wir die drittgrößte Wirtschaftskraft sind. Was machen wir falsch? Alles.
Weil Sie gerade noch mal gesagt haben, dass Sie ja spendenfinanziert sind. Ist denn Kinderarmut ein Thema, wo Menschen gerne Geld für geben?
Also ich merke in den letzten 20 Jahren zumindest, dass die Deutschen bereiter sind, auch ins eigene Land zu investieren. Früher hat man immer die Entwicklungshilfe gegeben ins Ausland. Heute ist man sensibler für Themen, die im Inland sind. Und natürlich ist das Thema Kinder ganz groß. Es gab mal eine Umfrage, ob der Deutsche mehr Steuern bezahlen würde, wenn es dem Kind zugutekommen würde. Und ich glaube, 90% der Bevölkerung haben gesagt, ja, das würden wir tun. Aber es passiert nicht. Und wir merken schon auch eine Spendenbereitschaft. Je größer wir werden, desto größer ist die Herausforderung, sag ich mal. Wir haben jetzt gerade wieder Hochwasserkatastrophe. Da fließen wieder viele Spenden hin. Das merken wir sofort. Aber wir sind sehr froh, dass es viele Menschen gibt, die sagen, dieses Thema gehen wir an. Wir wollen aus den Kindern etwas Besseres machen.
Würde die Kindergrundsicherung das Problem lösen?
Die Kindergrundsicherung ist genau das Gleiche wie das, was die Bundesregierung mit Bürgergeld und allen möglichen macht. Das ist einfach am Ziel vorbei. Es ist ein guter Ansatz, aber erstmal muss man dafür sorgen, dass das Geld beim Kind ankommt. Das heißt, das Bildungssystem verbessern, stärken. Das ist ja schon etwas, was dem Kind helfen würde. Jedes vierte Kind, das von Bürgergeld lebt, geht ungefrühstückt in die Schule. Wie kann dieses Kind sich im Unterricht konzentrieren? Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, ob es an den Schulen ein Frühstück gibt. Das sind schon mal so Dinge, die man verändern kann, um Kindern zu helfen. John F. Kennedy hat einmal gesagt, das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Und das ist genau das, was wir gerade erleben. Die Versager, die wir erziehen, das liegt nicht an den Kindern, sondern an uns, die werden uns viel Geld kosten, mehr Geld, als das, was wir in die Hand nehmen müssten, um diesen Kindern Menschen an die Seite zu stellen, die sie begleiten und nicht nur, die sie unterrichten. Denn das, was wir in der Arche merken, ist, dass Vertrauenspersonen den Unterschied machen. Und dass, wenn wir den Kindern sagen, es gibt jemand, der an dich glaubt, wir sprechen auch von Gott, aber auch von uns, dann wird das Kind ein Selbstwertgefühl entwickeln, was es in diesem System gerade nicht bekommt. Und deswegen braucht es keine Brennpunktschulen, sondern es braucht ein Augenmerk dahin, dass wir alle Brände löschen, damit es unseren Kindern gut geht.
Also es braucht mehr Geld, aber auch ein anderes System und mehr einfach Bewusstsein, etwas für Kinder tun zu wollen, sie in den Fokus zu nehmen. Aber auch das wird vielleicht nicht reichen, um alle Lücken zu schließen. Wir brauchen darüber hinaus ganz viele Menschen, die Zeit, wie Sie auch, und Herzblut geben. Und es gibt ja 30 Millionen Ehrenamtler in Deutschland.
Danke.
Shuga Gasiljew hat dein Ehepaar getroffen. Die beiden wollen Pflegekindern eine echte Chance geben.
Nachmittag im Hühnerstall von Tobias Wolf und Kirsten Adamczyk. Ihr jüngster Pflegesohn beobachtet ein paar neue Bewohner, die gerade eingezogen sind.
Die brauchen noch ein bisschen Zeit, deine Henne. Aber es hat was sehr Beruhigendes. Und wenn wir mal Zeit haben, das kommt leider ein bisschen selten vor manchmal, ne? Dann sitzt man genau wie jetzt hier und genießt das einfach, ihn zuzugucken.
Das Leben des Pädagogen und der Floristin dreht sich um ihre zwei Pflegesöhne.
Der kriegt Augentropfen heute.
Ja, und dann wird noch ein Sehtest gemacht.
Den Sehtest haben wir letztes Mal gemacht und deswegen kriegt er jetzt die Augentropfen, weil die ja schon festgestellt haben, dass er irgendwie schräg guckt.
Ihr Alltag muss gut geplant werden.
Man muss sehr gut getaktet sein, weil also gerade bei unserem großen Sohn die Situation ist, dass er sich ganz schwer umstellen kann und mit spontanen Situationen nicht gut klarkommt.
Beide Pflegesöhne haben das fetale Alkoholsyndrom, eine Beeinträchtigung durch Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft. Die Kinder können sich nicht gut kontrollieren, Situationen eskalieren oft blitzschnell.
Sie haben einfach alle einen Bindungsabbruch erlebt, mindestens einen, ne? Und das zeigt sich dann auch immer wieder im Alltag, dass das einfach wirklich viele Dinge keine Selbstverständlichkeit sind.
Ja, und kein Urvertrauen da ist.
Ja,
ne? Also das ist natürlich, es wird auch besser, das kann man gar nicht sagen. Also ich finde, dass wir da schon eine ganze Menge erreicht haben. Aber es ist so, dass man eigentlich immer davon ausgehen muss, dass das nie wirklich zurückkommen wird. Also so ein ganz tiefes Vertrauen wird es nicht geben.
Die beiden sind jetzt 9 und 11.
So, wir brauchen noch mal das iPad. Um jetzt Fotos einmal zu gucken.
Ja. 10 Minuten.
Jawohl, Chef, 10 Minuten.
Sie kamen schon als Babys zu Kirsten und Tobias. Oft werden die beiden gefragt, warum sie keine Adoption angestrebt haben.
Es geht nicht für uns darum, Eigentum zu haben, sondern wir möchten einem Kind eine Chance geben, ein gutes Leben zu haben. Und im Optimalfall harmoniert das alles miteinander. Halbwegs. Natürlich wissen wir inzwischen aufgrund der Diagnose, dass dem nicht so ist. Aber auch da gibt es viele schöne Momente.
Bis zur Diagnose fetales Alkoholsyndrom war es für das Paar ein weiter Weg.
Auf der einen Seite waren wir natürlich total traurig und haben viel geweint. Mhm. Aber wir waren auch erleichtert, weil wir eine Antwort hatten, weil wir endlich wussten, guck mal, es liegt gar nicht an uns. Das sind unsere Jungs, ne? Mit allen Ecken und Kanten und mit jeglichem Wahnsinn, der uns da tagtäglich, den wir tagtäglich erleben dürfen.
Was ein Pflegekind an Herausforderungen mit sich bringt, das zeigt sich oft erst nach Jahren. Für Paare, die überlegen, sich darauf einzulassen, hat Tobias Wolf einen Rat.
Geht davon aus, dass euer Pflegekind irgendwann den Rucksack, den es mitgebracht hat, irgendwann ausschütten wird. Und da sind auch tolle Sachen drin. Da sind sehr anstrengende Dinge drin, die euch herausfordern werden, die euch an eure Grenzen bringen werden. Aber es werden ganz viele tolle Sachen auch dabei sein.
In Deutschland warten jedes Jahr etwa 4000 Kinder vergeblich auf Pflegeeltern. Sie werden dringend gesucht.
Großer Respekt, ne? Ganz toll.
Ja, ganz toll.
Und vielen Dank, denn der jüngste der beiden Söhne hat uns ein Bild gemalt. Hier der NDR-Reportagewagen unterwegs im Land auf dem Weg zu fantastischen Menschen und tollen Geschichten. Vielen Dank dafür. Und hier ist sogar noch Antje dabei. Dankeschön. Wenn wir mal so ein bisschen gucken, 30 Jahre, nächstes Jahr wird das Jubiläum ja dann auch gefeiert, denn dann findet es ja richtig statt. Was wünschten Sie sich noch? Was möchten Sie noch mit der Arche erreichen?
Auf der einen Seite die Arbeit vor Ort, auf der anderen Seite auch die politische Arbeit. Wir sind ja seit vielen Jahren auch das Sprachrohr für Kinder in Deutschland. Wir fordern ja auch Dinge, auch in diesem neuen Buch, das Verbrechen an unseren Kindern. Wir wollen auch unbedingt, dass wir eine verbindliche Vorschule haben, also nicht die Arche, sondern allgemein, dass das umgesetzt wird, damit Kinder auch in die Schule kommen und tatsächlich schulfähig sind und die Eingangsuntersuchung nicht immer weiter zurückgeschraubt wird, damit die Kinder überhaupt in die Schule kommen und eigentlich gar nicht schulfähig sind. Wir versuchen unsere Arbeit immer weiter auszubauen. Mittlerweile haben wir Lesehunde, bei denen Kindern sozusagen lesen lernen.
Wie das?
Ja, naja, die Kinder lesen dem Hund etwas vor, der nicht wertet und kommen dadurch ans Lesen, obwohl sie vielleicht viele Fehler machen. Aber der Hund sagt nicht, du liest falsch. Und das nächste Mal kommen sie des Hundes wegen wieder und lesen dann und kommen so damit dann in Kontakt. Die Lerncoache an den Schulen oder viele andere Projekte oder Therapiehunde, die in Einrichtungen gehen. Wir gehen mittlerweile selber schon an öffentlichen Schulen und unterrichten auch mit unseren Hunden vor allem Sozialkompetenz. Wir versuchen zu beraten, zu zeigen, dass die Arche ist ein großes Schaufenster, wo man sehen kann, wie es auch vielleicht besser gehen kann, auch indem Kinder vielleicht auch ein Zuhause finden. Dass man auch als Staat nicht nur Projekte unterstützen sollte für ein Jahr und danach einem Jahr geht dann der Sozialpädagoge wieder, den die Kinder lieb haben, sondern mehr Institutionen zu unterstützen und vielleicht im System auch nochmal darüber nachzudenken, ob es sich wirklich lohnt, Einrichtungen vom Staat zu unterstützen, die 5 Erzieherinnen und Erzieher haben, aber nur 10 Kinder. Im Vergleich auch nochmal hinzugucken. Natürlich, Qualität und Quantität sind sehr unterschiedlich zu bezeichnen, aber auf der anderen Seite braucht es eben auch ein System, das die Kinder und Menschen erreicht, die bedürftig sind, denn davon gibt es immer mehr. In der Wohlstandsgesellschaft werden immer weniger Kinder geboren, dafür aber mehr in der sozialen Unterschicht, wenn man sie so nennen darf. Und wir müssen einfach auch aufpassen, dass wir uns Probleme nicht ins Land holen, die wir nicht lösen können. Ich sage immer, wir holen immer mehr geflüchtete Menschen ins Land und anschließend parken wir sie in der Arche oder bei den Tafeln oder sonst was. Wir brauchen auch Konzepte und Ideen, wie wir das ganze Chaos beherrschen können. Und unsere Bundeskanzlerin hat mal gesagt, wir schaffen das. Damals waren vielleicht die Probleme noch ein bisschen kleiner. Wir müssen alle zusammen die Köpfe zusammenstecken, um es zu schaffen. Und dazu braucht es auch Ideen in der Arche.
Herr Ziegelkow, ich finde es ganz toll, dass es Sie gibt. Und ich wünsche allen Kindern, dass es Sie noch lange gibt. Auch wenn es natürlich das Schönste wäre, es wäre nicht mehr nötig, dass es Sie überhaupt gibt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Morgen kommt Roswitha Schreiner, die Schauspielerin. Freuen wir uns auch sehr drauf. Und für Sie geht es weiter mit Ihrem Landesprogramm. Dankeschön. Tschüss. Ihnen guten Heimweg nach Berlin.
Dankeschön.
Das täglich live um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen.